Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe lange überlegt, wie soll ich anfangen, und ich wollte unbedingt eine Geschichte über einen Leuchtturm finden. Hat nicht geklappt. Deshalb habe ich mich mit einer anderen Geschichte zufrieden gegeben, die immerhin auf dem Wasser spielt, und ich dachte, das können wir auch zählen lassen, und ich hoffe, ihr seid gnädig, dass ihr da den Leuchtturm euch vielleicht einfach gedanklich dazu denkt. Und zwar ein schwer beladener alter Dampfer, der kämpfte sich durch einen starken Sturm über den Atlantik. Das eiserne Schiff stöhnte in allen Fugen, sodass die Mannschaft schon besorgt war und alle Lade- und Maschinenräume untersuchte. Die Meldung an den Kapitän klang aber soweit ganz beruhigend. Nirgendwo wurde ein Riss oder Wassereinbrüche festgestellt. Die Matrosen aber achteten nur auf das laute Ächzen und Knirschen des stählernen Schiffrumms, aber sie überhörten eine kleine, leise, klagende Stimme einer Schraube. »Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Die Wellen schlagen über mich zusammen und lange kann ich diese beiden Stahlplatten nicht mehr zusammenhalten. Wenn das so weitergeht, dann platze ich bald.« Als die anderen Schrauben das hörten, brach Panik aus. »Na, bleib tapfer. Wenn du aufhörst, dann halten auch wir den Druck nicht mehr aus. Dann wird die Spannung zu groß.« Die Schreckensnachricht von dieser kleinen Schraube verbreitete sich blitzschnell über das ganze Schiff. Die Platten und die Stahlböden, alle hörten davon und erschraken. Da ging ein Raunen und ein Flüstern durch diesen riesigen Schiffskörper und alle beschlossen, eine gemeinsame Botschaft an diese kleine Schraube zu senden. Sie lautete: »Liebe kleine Schraube, wir stehen zu dir, halte aus. Jeder Sturm, auch dieser, geht irgendwann mal vorüber. Du schaffst das. Du bist ein guter Freund, wir haben so viele Jahre gemeinsam miteinander auf See verbracht. Und das schaffen wir gemeinsam.« Als die kleine Schraube von dieser schönen Botschaft hörte, war sie ganz stolz, voller Freude. Und durch das Vertrauen, das die anderen ihr schenkten, wuchs die kleine Schraube über sich hinaus und sie sagte: »Liebe Freunde, danke, ich halte aus. Ich bin wieder mutig geworden, zuversichtlich. Ich habe durch eure Freundschaft wieder neue Kraft gewonnen.« Und so erreichte das Schiff dann, dank der kleinen Schraube, ihrer Tapferkeit, aber auch dank der Freunde, den sicheren Hafen. Ich denke, jeder kann sich in dieser Geschichte irgendwo wiederfinden. Sei es nun in der kleinen Schraube, der gerade alles irgendwie zu viel wird, wo man sich gerade mitten im Sturm fühlt, oder in einer der großen Stahlplatten, im Kapitän, der das Schiff lenkt. Wie auch immer, das Bild dieses Schiffes ist ein Sinnbild dafür, wie wichtig jeder Einzelne ist und dass sogar eine kleine Schraube eine ganz bedeutende Aufgabe haben kann. Dieses Prinzip, das nutzt auch Paulus in einem seiner Briefe. Es geht da um eine Gemeinde, in der es sehr stürmisch zugeht. Da passt vieles nicht mehr zusammen. Es wird geächtzt, wird gestöhnt. Da ist nicht mehr viel aneinander. Stattdessen gibt es Streit und Missgunst. Und Paulus, pragmatisch wie er nun einmal war, versucht zu helfen und gibt der Gemeinde einen Hinweis, mit dem das Gemeindeleben wieder besser gelingen kann und wie wieder sichere Gewässer erreicht werden können. Paulus kannte diese Gemeinde sehr gut. Sie lag in einer ganz bedeutenden Hafenstadt und hatte viele Tempel von griechischen wie auch von römischen Göttern. In diesem Wirtschaftszentrum verbrachte Paulus für seine Verhältnisse zumindest relativ lange, und zwar 1,5 Jahre. Es handelt sich um Korinth. Dort bildete sich dann eine größere Gemeinde. Zeitlich gesehen war das bei der zweiten Missionsreise von Paulus. Er zog dann weiter, die Gemeinde blieb und mit ihr kamen dann auch, oder in ihr brachen dann auch Probleme aus. Wenn wir uns die Struktur von dem ersten Korintherbrief anschauen, dann können wir, wenn man den mal in einem Ganzen lesen würde, würde man sehen, der ist in 5 große Teile unterteilt plus einem Abschlussgruß. Und in diesen Teilen behandelt Paulus jeweils ein Problem, was die Gemeinde hatte. Also es geht einmal um Spaltung durch unterschiedliche Lehrer, es geht um schwierige außereheliche Beziehungen, um Essensregelung, um den Gottesdienst und um die Auferstehung. Der Brief wirkt so wie eine Aufsatzreihe zu unterschiedlichen Themen. Die Probleme werden beschrieben, definiert und dann eine Handlungsanleitung gegeben, wie das Problem aus dem Blickwinkel des Evangeliums zu betrachten ist. Und dann gibt es natürlich die großen Gedanken und Leitlinien, die sich durchziehen. Die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten, die im Fokus sein soll. Soweit erstmal als kurzen Überblick zu dem Brief. Ich lade euch ein, mit mir in den 4. größeren Part einzutauchen, also 1. Korinther und dort Kapitel 12, 12 bis 27. 1. Korinther 12, 12 bis 27. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer. Während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Paulus geht hier äußerst geschickt vor. In dieser Gemeinde gab es Streit. Es gab Rangeleien. Paulus hätte also wirklich viele Gründe gehabt, um eine Moralpredigt zu halten. Macht er aber nicht. Stattdessen startet er diesen Vergleich, dass die Gemeinde ein lebendiger Organismus ist, mit vielen Gliedern, die allesamt ihre Aufgaben zu erfüllen haben. Das Auge zum Sehen, das Ohr zum Hören und so weiter. Die einzelnen Teile sind also jeweils verschieden und dadurch auch in gewisser Weise voneinander getrennt, aber sie sind andererseits aufeinander angewiesen und dadurch unwiderruflich zu einer Einheit verbunden. Allein kann das Auge nicht sein. Es ist nur lebendig, wenn es zum Körper gehört. Und so geht es ja schließlich auch uns heute. Wir alleine bilden keine Gemeinde. Wir brauchen einander und unsere unterschiedlichen Fähigkeiten. Paulus geht hier eine ganz interessante Balance ein. Auf der einen Seite, er zeigt große Toleranz und nimmt die Vielfalt in Verschiedenheit in einer Gemeinde hin und er erklärt sie als gottgewollt. Was Paulus damit aussagt, das fällt uns häufig gar nicht so leicht, dass wir nämlich dem anderen zugestehen, dass er eine andere Ansicht haben darf, dass ich mich irren kann und dass wir gemeinsam auf einem Weg sind, dass mein Nächster ganz anders begabt sein kann, als ich es bin. Paulus aber ist überzeugt davon, dass die Gemeinde diese Vielfältigkeit aushalten kann und sogar viel mehr als das, dass sie erst dadurch zu einem lebendigen Organismus wird. Auf der anderen Seite macht Paulus auch klar, dass die Unterschiede da ihre Grenze haben, wo der Zusammenhalt auf dem Spiel steht. Es soll also nicht zu sinnlosen Streitereien oder zu Cliquenbildung kommen, sondern aufeinander zugegangen werden. Dieser Vergleich hat heute nichts von seiner Aktualität verloren. Wir brauchen Zusammenhalt in Vielfalt. Jeder sollte willkommen sein, ob Mann oder Frau, egal welchen Alters, welcher Hautfarbe, welcher Sprache und mit welch unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten ihn Gott gesegnet hat. Ich persönlich bin dankbar, dass ich jetzt hier bei euch 2 Jahre sein durfte, in München. Ich habe euch besser kennengelernt, habe das total genossen, wie Mahelia schon meinte, die Gemeindewochenenden habe ich auch sehr positiv und sehr gut in Erinnerung. Und ja, so viele Sachen, die wir gemeinsam erlebt haben, sei es Frauenfrühstück oder Hauskreis, viele Gemeinderäte und andere Treffen. Jetzt geht es für Marcel und mich nach Berlin. Ich werde voll im Krankenhaus arbeiten, Marcel wird Hälfte-Hälfte, also er wird zu 50% auch im Krankenhaus als Krankenhausseelsorger mitarbeiten und dann wird er eine Gemeinde noch übernehmen in Berlin. Also es sind spannende berufliche Veränderungen, aber es ist ja alles noch innerhalb von Deutschland, insofern nicht aus der Welt. Aber so ist ja auch die Gemeinde. Sie ist kein starrer oder lebloser Ort, sondern, so sieht es Paulus, ein lebendiger Organismus, der wie alles, was wächst und dynamisch ist, Veränderungen ausgesetzt ist. Die einen gehen, die anderen kommen oder werden geboren und können ihre neuen Ideen und Gedanken mit einbringen. In einem vitalen Körper bleibt auf lange Sicht nichts, wie es ist. Nicht der Status quo zeichnet ihn aus, sondern die Veränderung. Und damit das so ist, brauchen wir jeden. Jeder als ein Teil der Gemeinde. Jeder, der dazugehört und sich auch einbringen darf. So wie die kleine Schraube ein ganz wichtiger Teil war im großen Schiff, so sind wir alle, jeder einzelne von uns, ein wichtiger Teil der Gemeinde. Paulus ruft auf, zusammenzuhalten, aufeinander zuzugehen, Zusammenhalt in Vielfalt zu erleben und dem jeweils anderen seinen Freiraum zuzugestehen. Das alleine ist ja für sich genommen ein sehr schönes Bild. Allerdings würden wir Paulus wohl missverstehen, wenn wir uns ausschließlich auf die einzelnen Glieder konzentrieren würden oder auf unsere Tätigkeiten. Da wäre die Gefahr groß, dass wir in einen Leistungskrampf verfallen oder in einen sinnfreien Aktionismus. Dass man also den entscheidenden Punkt übersieht. Und so etwas, das kann ganz gehörig nach hinten losgehen. Es erinnert mich an ein Erlebnis, was ich als wirklich junge Studentin hatte. Ich war auf Heimaturlaub im hohen Norden und meine Mutter hatte Kekse gebacken. Und zwar nicht irgendwelche Kekse, sondern Schokoladenkekse. Und da ich eine große Schwäche für Schokolade habe und die Kekse gut schmeckten, fragte ich sie gleich nach dem Rezept, um die Kekse dann möglichst bald selber nachbacken zu können. Zurück an der Uni machte ich mich gleich ans Werk und besorgte die Zutaten. Unter anderem waren 250 Gramm Mondamin gefordert. Im Supermarkt griff ich die erstbeste Verpackung, die diese Aufschrift besaß, und fing dann zu Hause an, alles nachzubacken. Mit ganz großer Sorgfalt machte ich so kleine, runde Kügelchen, legte sie aufs Backblech, machte den Ofen an und steckte alles in den Ofen. Als ich nach der Backzeit die Kekse aus dem Ofen holen wollte, traute ich meinen Augen kaum. Statt schöner, runder Kugeln sah ich eine einzige Masse. Meine Kugeln hatten sich völlig aufgelöst, übrig blieb eine steinharte Teigfläche und das Fett hat, also ich erspare euch Details, also es war nicht so appetitlich. Ich stand etwas betröppelt da und ratlos. Und dann tat ich das Erstbeste, was mir einfiel. Ich rief meine Mutter an und sagte, das hat so gar nicht geklappt. Gemeinsam gingen wir die Zutaten durch, die ich in den Teig hineingetan hatte. Ich war felsenfest davon überzeugt, mich ganz genau nach Rezept gehalten zu haben. Und dann die entscheidende Frage. Ja, du hast schon Speisestärke benutzt, oder?
Ich habe Mondamin genutzt.
Sie, ja, aber Mondamin ist nicht gleich Mondamin. Schau mal auf die Verpackung. Ich blickte auf die Verpackung und auf einmal wurde es mir klar, in großen Buchstaben stand dort Soßenbinder. War mir unangenehm. Das Rezept forderte Speisestärke und ich hatte Soßenbinder hinzugefügt. Mein neues Rezept, meine neue Kreation hatte nicht funktioniert. Von der Marke gibt es verschiedene Verpackungen, das weiß ich jetzt, die sich wirklich ähnlich sehen. Also falls ihr sowas im Rezept drin habt, es gibt verschiedene Sorten. Meine Mama überzeugte mich, dass ich diesen Keksteig noch einmal backen soll. Diesmal mit Speisestärke. Und siehe da, es gelang und die Kekse wurden ein voller Erfolg. Nach diesem Kekserlebnis bin ich etwas vorsichtig geworden, was Verpackung angeht. Denn Sein und Schein, das geht manchmal doch auseinander. Und vor allen Dingen bin ich vorsichtig geworden, was Ergänzung und kreative Veränderungen zum Rezept meinerseits angehen. Es funktioniert eben meist doch nur mit den richtigen Zutaten. Ich hatte an viele gute Sachen gedacht, aber das Entscheidende vertauscht. Und so kann es auch uns schnell gehen, dass wir zwar vieles tun und machen, aber dass wir die entscheidende Grundlage vergessen. Wenn unser Blick seine Richtung verliert, dann kann es zu ungenießbaren und zu enttäuschenden Ergebnissen und Erlebnissen kommen. Dann verlieren wir uns in destruktiven Wegen. So aber ist es dann wie mit meinem Backerlebnis. Das Wichtigste fehlt. Also klar, man kann in einem Rezept den Backkakao vergessen und vielleicht Zimt hinzufügen oder statt Zucker kann man Dattelsirup oder Kokossirup oder sowas nutzen. Und trotzdem wird man vermutlich einen leckeren Kuchen am Ende herausbekommen. In einer Gemeinde können wir Gottesdienst, Uhrzeiten verändern, unseren Ablauf umstellen, wir können Projekte starten und wir können dadurch ganz viel Positives erleben. Aber, und das ist wichtig, damit sind wir eigentlich erstmal nur ein Verein. Aber wir sind ja eine Gemeinschaft von Gläubigen und daher brauchen wir ein Fundament. Ein Fundament, das nicht menschengemacht ist und auch nicht auf menschlichen Maßstäben beruht. Wir brauchen nicht etwas, sondern jemanden. Und das beschreibt Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 17 und 18, das beschreibt er da so, Kolosser 1, 17 und 18, und er, Jesus Christus, ist vor allem und es besteht alles in ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborenen von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist unser Alpha und Omega, derjenige, auf den wir schauen und von dem wir uns leiten lassen dürfen. Er ist die entscheidende Zutat im Gebäck des Lebens, ohne dem nichts gelingt. Wenn wir die alles entscheidende Zutat, nämlich Jesus Christus, mit unseren eigenen Zutaten, mit unseren Leistungen und Maßstäben vertauschen, dann gelingt es nicht. Und wir als Gemeinde sind in Gefahr, an den Stürmen zu zerbersten. Aber mit Jesus haben wir den guten Hirten auf unserer Seite, dem wir felsenfest vertrauen dürfen. Und das ist der Blickwinkel, den wir immer wieder aufs Neue einnehmen dürfen. Nur dadurch wird ein Ganzes aus der Sache. Wir als Gemeinde sind in unserer Vielfältigkeit angenommen und geliebt von Jesus Christus, der das Haupt ist. Jesus Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Wenn wir auf ihn vertrauen, auf seine Liebe, seine Annahme und Vergebung und auf ihn hoffen, stehen wir auf einem starken Fundament, das durch alle Zeiten trägt. Ich wünsche euch als Gemeinde Gottes reichen Segen, dass ihr, wie ihr es ja auch schon getan habt in der Vergangenheit, weiterhin aufeinander achtet, euch annehmt, in eurer Vielfältigkeit wertschätzt und Raum zur Entfaltung gebt. Jedem Einzelnen wünsche ich Gottes Segen, viel Kraft und Weisheit, vielleicht auch für das, was herausfordernd ist in unserem Alltag, ebenso wie ein Blick für die täglichen Wunder, die Gott uns schenkt. Freude, Gelassenheit, Zuversicht, eine tiefe Dankbarkeit für all das Gute, was wir von Gott empfangen dürfen. Ich möchte abschließen noch einmal mit dem Vers aus Kolosser 1, 17 und 18, dass wir unseren Blick fest auf Jesus Christus halten. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborenen von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Amen. Wir wollen beten. Unser großer Vater im Himmel, danke dafür, dass wir dich Vater nennen dürfen. Dir gebührt alle Ehre, dir gebührt unser Dank. Und so möchten wir dir einfach danken für all das, was wir diese Woche erleben durften, in den letzten Monaten, für all das Gute, was du uns schenkst, für die Natur, die erwacht, für den Sonnenschein. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde immer weiter zusammenwachsen, dass wir Raum geben, wo jeder sich wohlfühlen kann und gewertschätzt wird mit seinen Fähigkeiten. Ich danke dir dafür, dass Nymphenburg so eine tolle Gemeinde ist, dass sie deine Gemeinde ist, dass du dich um sie kümmerst und für sie sorgst. Ich möchte dich bitten für deinen Segen, für jeden, der hier ist, für alle, die nicht hier sein konnten. Danke, dass du mit jedem Einzelnen von uns gehst, dass du gegenwärtig bist in unserem Leben. Und danke, dass du uns Kraft gibst für jeden Tag und darüber hinaus. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen.